Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eins, eins, eins. Hallo? Ja.
Hallo?
Ja. Gut. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei diesem tollen jungen Publikum. Also ich bin total begeistert. Es liegt wahrscheinlich nicht an mir, sondern eher an die Autorin Susanne Rocholt. Hallo Susanne, herzlich willkommen. Und wir haben hier auch noch wir haben noch dich hier. Hallo, grüß. Aber vielleicht kannst du auch dazu was sagen, was du hier machst.
Sag. Ach so.
Ich habe deinen Namen vergessen.
Geht das hier?
Frau Doro?
Vielleicht einfach so jetzt rein.
Genau. Dorothee?
Hallo, ich bin die Gebärdensprachdolmetscherin Doro Horn und ich würde alles, was heute gelesen wird, in die Gebärdensprache übertragen. Danke.
Ja, vielen Dank, liebe Dorothee. Susanne, mein Name ist Evasu Samsunis, ich bin der Verleger des Grösenwahn Verlags. Wir sind ein kleiner unabhängiger Verlag aus Frankfurt am Main. Grösenwahn, deswegen in Frankfurt gibt es ein sehr berühmtes Café, das Café Grösenwahn. Das ist so ungefähr wie Joschka Fischers Wohnzimmer, etwas links. Genau, einer kennt und lacht, ja, wunderbar. Etwas linksorientiert und etwas grün. Und dadurch ist der Verlag entstanden, der Grösenwahn Verlag. Was wir machen Bücher, besondere Bücher und vor allem sehr gerne Autoren mit Migrationshintergrund, die auf Deutsch schreiben oder Autoren, die diese Themen auch behandeln. Also das, was man nicht so gerne in die Öffentlichkeit vielleicht diskutiert oder nicht so gerne darüber sich zu viele Gedanken äußert. Ein Beispiel haben wir hier, Susanne Rocholt. Sie selber mit einem iranischen Mann verheiratet. Ihr habt, Susanne, drei Kinder.
Ja.
Und Susanne hat uns ein wunderbares Manuskript geliefert, und zwar um die Zoe. Die Zoe ist 16 Jahre alt und verliebt sich an einen syrischen Flüchtling. Und wir haben gedacht, das passt wunderbar zu unserem Verlagsprogramm. Wie geht diese Liebe, also wie wird diese Liebe zusammengestellt? Welche Probleme wird sie bekommen? Und genau das hat hier die Susanne geliefert. Susanne, wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen?
Also das war eigentlich eher zufällig. Ich habe nicht angefangen, schon als Kind zu schreiben. Ich habe zwar immer sehr gerne Deutsch gemacht, aber das war wirklich Zufall, weil ich war bereits verheiratet, hatte zwei kleine Kinder und habe dann eines Tages eine Anzeige in einer Zeitschrift gelesen. Da wurde ein Kurs angeboten über Creative Writing. Und irgendwie sofort habe ich gedacht, wow, das ist genau das, was ich wahrscheinlich immer machen wollte, aber nicht wusste, dass es genau mein Ding ist. Und ich habe mich dort angemeldet und habe dann auch sehr schnell gemerkt, ja, das ist genau mein Ding, ich mache das weiter, und daraus hat sich das entwickelt.
Und du hast ja schon mehrere Bücher schon veröffentlicht. Bei uns bist du mit diesem Manuskript gekommen. Hier geht es um Zoe. Zoe ist 16 Jahre alt, sie lebt in Berlin.
Ja.
Und von heute auf morgen muss sie Berlin verlassen, also die Großstadt, die Hauptstadt, und in die Provinz ziehen.
Ja.
Weil
ihre Mutter Charlie in Berlin ein Blumengeschäft hat, aber dieses Blumengeschäft kann sie nicht mehr halten. Ja, was macht Zoes Mutter? Sie muss sich ja finanzieren, und da fällt ihr ein, hoppla, ich habe doch einen Bruder in Flees, also Flees ist eine fiktive Stadt, sie liegt am Niederrhein, und sie denkt sich halt, okay, um meinen Lebensunterhalt und den von Zoe zu finanzieren, ziehe ich zu meinem Bruder. Der Bruder, der betreibt ein Hotel aus Familienbesitz, und sie denkt sich halt, okay, ich kann dort arbeiten und unser Leben finanzieren, und so entsteht das Ganze. Deshalb muss sie umziehen.
Genau. Also Zoe mit ihrer Mutter müssen Berlin verlassen aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja.
Ja, das ist etwas Besonderes. Sehr viele Flüchtlinge verlassen ihre Heimat wegen Wirtschaftsgründe oder vielleicht auch wegen Krieg, aber Krieg und Wirtschaft hängt ja zusammen. Und in diese Kleinstadt, in der Provinz, im Niederrhein, kommt sie in Kontakt mit einem jungen Mann, der Flüchtling ist. Der heißt Adil und ist aus Syrien.
Aus Syrien, genau.
Geflogen. Ist er alleine oder mit der Familie?
Der Adil ist alleine geflüchtet. Er ist ein jugendlicher Flüchtling, 17 Jahre alt, und seine Familie ist in Syrien, in Damaskus geblieben. Also er ist ganz alleine. Aber er hat eine quasi Pflegemutter, also eine Frau, die sich um ihn kümmert. Und insofern ist er nicht ganz alleine, aber er ist alleine hierher gekommen.
Also diese zwei Hauptprotagonisten, kann man ja so sagen, beide sind in diese Kleinstadt abgerissen von ihren Wurzeln. Der eine aus Syrien, das, was er ein Leben lang gekannt hat, und die Zoe aus Berlin, das, was sie auch ein Leben lang gekannt hat. Für beide also eine neue Situation.
Ja, ganz genau.
Genau. Und du hast uns was vorbereitet, Ausschnitte zum Lesen.
Ja.
Und die Dorothee hat sich auch diese Texte übrigens vorher gelesen, damit sie sich vorbereitet mit dem Gästen. Ja? So, da sind wir jetzt mal gespannt.
Vielleicht nicht so lang, damit wir mehr darüber reden.
Okay. Ich fange mal ganz vorne an, damit ihr oder sie einfach mal ein Gefühl bekommt, wer Zoe überhaupt ist. Ich betrachtete meine Haut. Die hässlichen Randnarben, die sich vom Halsansatz über die linke Schulter bis zur Brust ausdehnten, und heulte. Hypertrophe Narben nannten es die Ärzte. Mittlerweile wusste ich auch alles darüber. Bisher hatte man alle möglichen Behandlungsmethoden an mir ausprobiert, angefangen von Druckverbänden über Röntgenweichbestrahlungen bis hin zu einer Farbstofflasertherapie, in deren endlosen Sitzungen die Blutgefäße verödet wurden, bis sie sich zurückbildeten. Das taten sie, nur hatte ich jetzt nicht mehr rote, sondern bräunliche, erhabene Narben, die man trotzdem sah, weil sie einen Kontrast zu meiner weißen Haut bildeten. Das Unglück hatte sich ein halbes Jahr zuvor an meinem 16. Geburtstag im Januar 2013 ereignet, und ausgerechnet Kevin, mein bester Freund, war schuld daran. Manchmal brach ich tagelang nicht in Tränen aus, aber je nach Stimmungslage passierte es dann doch. Ich solle den bescheuerten Narben keine Bedeutung beimessen, hatte Charlie gemeint. Meine Mutter wurde nicht müde, mir zu versichern, ich sei etwas ganz Besonderes. Einige Stunden glaubte ich selbst daran, doch spätestens abends, wenn ich meine Klamotten gegen mein Schlafshirt tauschte und dann wieder morgens in der Dusche, wurde ich an sie erinnert. Welcher Junge würde sich jemals in mich verlieben? Ich wischte mit meiner Handfläche über den vom warmen Wasserdampf beschlagenen Spiegel und begutachtete mein Gesicht. Außerirdisch hatte Kevin es genannt und mir dabei immer zugezwinkert. Ich wusste, dass Kevin in mich verknallt war und mir mit außerirdisch sagen wollte, dass er mich hübsch fand. Wobei für Kevin außerirdisch der Superlativ für alles Mögliche war. Unseren Geschichtslehrer Bernd Pott, eine pädagogische Niete, die keifende Zicke vom Bäcker, bei der wir in der Pause unsere Brötchen kauften, aber auch für unseren Lieblingsitaliener am Herfurtplatz in Neukölln, bei dem man venezianische Hausmannskost wie Pasta, Risotto und belegte Panini essen konnte. Mit Kevin hatte ich schon im Sandkasten gespielt. Er war mein bester Freund, bis zu meinem 16. Geburtstag, der in einer Katastrophe endete. Danach benutzte er das Wort außerirdisch in Bezug auf mich nie wieder. Ich stieg in meine Jeans, streifte ein Sweatshirt über und schlang eines meiner unzähligen Tücher um den Hals. Für ein paar Stunden bis zum Abend konnte ich mir wieder einbilden, als sei nichts geschehen, als hätte ich noch immer alle Chancen. Aber damit machte ich mir natürlich etwas vor. Ich versuchte, meine zotteligen Haare mit einer Rundbürste glatt zu föhnen, was unmöglich war. Schließlich ließ ich sie feucht herunterhängen. Wie immer an solchen Tagen legte ich Make-up auf, um die roten Flecken vom Heulen abzudecken. Es musste nicht jeder mitbekommen, dass ich wieder einen Durchhänger hatte. Charlie saß am Frühstückstisch und goss Tee in unsere Tassen. Normalerweise war sie im Morgengrauen schon auf dem Großmarkt, um frische Blumen für ihren Laden einzukaufen. Meine Stimmung besserte sich, weil sie ausnahmsweise mit mir frühstückte. Der Geruch von frisch gebackenem Kuchen durchzog die Küche. Guten Morgen, mein Schatz. Hübsch siehst du heute wieder aus. Charlies Standardsatz, egal ob ich gut drauf war oder nicht, dabei war sie die Hübsche von uns beiden. Mit ihrer schlanken Figur und dem rotblonden, weichfallenden Haar, das bis auf die Schultern reichte, wirkte sie wie ein junges Mädchen, trotz ihrer 41 Jahre. Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Hast du einen Kuchen gebacken, Mom? Und wieso bist du heute überhaupt hier? Hast du dein Geschäft heute geschlossen? So viele Fragen, setz dich erst einmal. Ich rutschte auf die Eckbank. Unsere Küche, überhaupt die gesamte Drei-Zimmer-Wohnung, war klein, aber mir gefiel sie. Ich hatte mein eigenes Zimmer und die Wohnung wirkte hell und fröhlich. Charlie hatte einen grünen Daumen und sie liebte Pflanzen. Sie standen in Blumentöpfen zwischen den Büchern auf dem Regal, hingen als Efeu vom Kleiderschrank herunter und standen als Kakteen in Reih und Glied auf den Fensterbänken. Charlie war mit mir in Berlin-Neukölln geblieben, nachdem sie meinen Dad in einem handfesten Krach mit einem Kaktus beworfen und ihn vor die Tür gesetzt hatte. Ich war ungefähr 5, als das geschah, eines der wenigen Ereignisse aus dieser Zeit, an das ich mich erinnerte, weil es heftig war. Mit Jeffs Auszug verbreitete sich eine ungewohnte Stille, denn mit ihm verstummte das Klavier, an dem er stundenlang rhythmische Töne zu Melodien komponiert hatte. Mit ihm verschwanden auch die lustigen Momente, in denen ich auf seinem Schoß auf den Tasten herumklimpern durfte. Mittlerweile war Jeff ein erfolgreicher Schlagersänger, der seine eigenen Songs komponierte und sich selbst am Klavier begleitete. Er schrieb seine Texte in Deutsch, damit er auch von älteren Damen verstanden wurde, obwohl er Engländer war. Ich fand seine Lieder schnulzig, oberflächlich und peinlich, weshalb ich mich manchmal gern ans andere Ende der Welt gewünscht hätte, wenn man mich mit ihm in Verbindung brachte. Seine Fans liebten ihn. So, das ist erst einmal der Einstieg.
Susanne, die Zoe hat ja ein großes Geheimnis.
Ja.
Und dieses Geheimnis, vielleicht erklärst du es noch einmal, hat irgendwas mit ihrem Aussehen zu tun.
Genau, also die Zoe hatte einen Unfall und infolgedessen ist sie an Brust und Dekolleté von Narben übersät. Das ist natürlich sehr schlimm für sie. Also ihr Selbstbewusstsein ist ziemlich im Keller und sie versucht halt jeden Tag aufs Neue nicht daran zu denken, damit klarzukommen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig für ein junges Mädchen, gerade heute in diesem in der Zeit des Schönheitswahns. Wir kennen das. Also das ist ihr Problem.
Und das heißt also Hals und Dekolleté.
Genau.
Sie schützt das mit Klamotten?
Mit Klamotten natürlich. Also sie trägt auch immer nur Tücher, damit man auch den Ansatz nicht sieht. Und natürlich keine weiten Blusen oder so. Also sie bedeckt ihren Körper. Ja.
Und das heißt, sie hat auch bis jetzt noch keinen Freund gehabt?
Nein.
Und der Grund ist wahrscheinlich auch der?
Natürlich.
Und dieser Grund wird sie auch weiter verfolgen in der, in der Geschichte, obwohl sie sich also Jungs mag. Und sie traut sich aber nicht weiterzugehen, weil irgendwann mal kommt die Situation, dass man sich anfasst oder muss. Anschaut.
Genau.
Ja, das ist noch ein zusätzliches Problem, was du in deinen Roman hier eingefügt hast. Ein junges Mädchen, wir wissen schon, also sie kommt in Versuchung, diesen Adil, den syrischen Flüchtling, näher kennenzulernen, aber ihr Aussehen und ihre eigene Ängste werden sie davon abhalten, einen Schritt weiter zu machen. Das heißt, Zoe hat auch etwas zu lernen in dieser Geschichte.
Natürlich, Zoe muss lernen, sich so anzunehmen, wie sie ist. Und dafür braucht es natürlich sehr viel Selbstbewusstsein. Aber ich denke, im Laufe der Geschichte lernt Zoe eben auch für Dinge einzustehen, die ihr wichtig sind. Darüber wächst ihr Selbstbewusstsein und letztlich lernt sie dann auch, sich selbst anzunehmen, wie sie ist. Mhm. Ja.
Hat das auch was damit zu tun, dass sie in Berlin aufwächst und ist dort vielleicht dieses Aussehen wichtiger als in der Provinz oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Ich glaube sogar, dass in der Provinz Aussehen vielleicht sogar noch wichtiger ist, weil jeder jeden kennt, kann ich mir vorstellen. Aber in Berlin hat sie diese Sorgen nicht, weil in Berlin kennt sie ihre Mitschülerinnen, denn sie ist mit denen groß geworden und ihre Freunde Und Mitschüler haben miterlebt, wie das Ganze passiert ist. Und alle fühlen mit ihr und alle mögen sie. Und insofern ist es natürlich ein weiterer Grund, warum sie auf gar keinen Fall von Berlin weg möchte, weil sie sich dort sicher fühlt.
Und wir haben gesehen, Kevin, ihr bester Freund,
ja,
der will was von Zoll,
ja,
genau,
ja.
Aber sie blockt ab.
Sie blockt ab, aber jetzt nicht unbedingt wegen ihrer Narben, sondern weil Kevin für sie einfach ein guter Kumpel ist. Mhm. Also sie bringt ihm halt keine näheren Gefühle gegen. Er ist ein guter Freund.
Und dieses Wort außerirdisch?
Ja. Also Kevin ist ein Liebhaber von Science-Fiction-Serien, zum Beispiel wie Avatar, und daher kommt auch dieser Begriff außerirdisch. Und er findet Zoe einfach, er findet sie außerirdisch. Also Kevin liebt Zoe, aber es ist natürlich schade, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Ja, das ist manchmal so.
Aber das Außerirdische hat jetzt nicht mit Narben von ihr zu tun.
Nein, das hat nichts damit zu tun. Er findet Zoe einfach außerirdisch, weil sie die Größte, die Beste, die Schönste ist für sie.
Und
auch mit den Narben, denn er weiß von ihren Narben, aber leider will Zoe nichts von ihm wissen. Tja.
Gut. Ja, und dann ziehen sie nach Niederrhein. Und da hast du noch was vorbereitet?
Ja, sie ziehen an den Niederrhein und dort trifft sie auf Adil, den 17-jährigen Flüchtling. Die beiden lernen sich kennen und mittlerweile lese ich eine Stelle, also ich bin ja auf Seite 200 ungefähr. Die beiden sind sich näher gekommen, aber noch nicht ganz. Ich lese mal eine Stelle zwischen den beiden, damit wir auch etwas von dem Adil erfahren. Ich schlief nicht gut, sondern wälzte mich die halbe Nacht von einer Seite auf die andere. Adils sanfte Stimme umhüllte mich wie ein weicher Kokon. Tausendmal stellte ich mir vor, wie es sich anfühlte, mich an ihn zu schmiegen, seine Wärme und seinen nach frischem Holz und Moschus betörenden Duft zu atmen und ihn zu küssen. Ich sehnte mich so sehr nach ihm, dass ich mir alles Mögliche vorstellte. Doch am Ende meiner Fantastereien war immer ich diejenige, die sich aus seiner Umarmung wand und davonrannte. Wie Adil vorausgesehen hatte, war der kommende Morgen klar und für einen Tag im Oktober relativ warm. Dieses Mal machte ich nicht den Fehler, meine Klamotten danach auszuwählen, ob ich hübsch genug darin aussah. Nachdem ich geduscht hatte, verzichtete ich darauf, meine Haare glatt zu föhnen, sondern ließ sie an der Luft trocknen. Wir erreichten den Hochsitz unter strahlender Sonne. Für den Weg hatten wir weniger als eine Stunde gebraucht, weil ich meine bequemen Boots trug und ich im Tageslicht nicht darauf achten musste, wohin ich trat. Wie beim ersten Mal breitete Adil die gefütterte Plastikdecke aus. Dann überraschte er mich mit einem Picknick. Weil du gestern satt warst, habe ich ein paar syrische Spezialitäten mitgebracht, sagte er zufrieden und stellte das Einmachglas mit Auberginen auf die Decke. Cool, rief ich. Wie hieß das nochmal? Makdous, gefüllte Auberginen und dazu Kebenaye, rein vegetarisch, extra für dich. Wow, dass du kochen kannst, ist der Wahnsinn. Ich hätte vielleicht meine Linsensuppe aus der Konserve mitbringen sollen, aber die passt wohl nicht zum Frühstück. Habe ich nicht selber gemacht, gab Adil zu. Erika kennt einige syrische Rezepte von meiner Mama. Du hast doch Erika kennengelernt. Wenn sie nicht auf dem Hof arbeitet oder irgendwelche Projekte verfolgt, kocht sie. Probier mal. Er wickelte eine braune Masse, die aussah wie ein Stück Fleisch mit Rippenmuster, in ein Salatblatt, dippte es in eine Soße und hielt mir das Teil über seine flachen Hand vor den Mund. Vorsichtig und sorgsam darauf bedacht, seine Finger nicht mit den Lippen zu berühren, biss ich hinein, verzog aber sofort den Mund. Oh Mann, echt scharf und gleichzeitig süß. Was ist da drin? Dunkler Bulgur, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Peperoni, getrocknete Minze und Gewürze. Die Peperoni gibt den scharfen Geschmack und das Süße kommt von dem Granatapfelsirup im Dip. Und? Gewöhnungsbedürftig, irgendwie anders. Was ist denn Bulgur? Ein vorgekochter Weizen, den wir wie Reis mit Fleisch oder Gemüse kochen. Ich fand den Geschmack etwas muffig, sagte aber nichts, um Adil nicht zu verletzen. Höflicherweise probierte ich auch von den Makdous und verliebte mich sofort in sie. Krass, die sind lecker. Problem ist nur, dass ich jetzt nach Knoblauch stinke. Du musst auch einen Makdou essen. Adil nahm sich grinsend eine Aubergine und ich hätte mich am liebsten geohrfeigt. Er musste denken, ich wollte nicht nach Knoblauch stinken, falls er mich küsste. Doch er ließ sich nichts anmerken, stellte geschäftig zwei Becher auf die Decke und goss dampfenden schwarzen Tee hinein. Ich nahm einen Becher, lehnte mich an die Holzwand und streckte meine Beine aus. Adil saß mir gegenüber. Er stellte seinen Becher ab, nahm wie selbstverständlich meine Füße und legte sie auf seinen Schoß. Das Klopfen eines Spechtes hallte vom Wald herüber. »Adil?« »Ja«, er sah mich vertrauensvoll an. »Deine Mutter, du vermisst sie sehr, oder?« Er lehnte seinen Kopf in den Nacken und sah in den Himmel. »Der Falk ist heute nicht gekommen«, flüsterte er, »sonst ist er immer da.« Ich folgte seinem Blick. Er hatte recht. Der Falk war weder zu sehen noch zu hören. Auch der Specht hatte aufgehört zu hämmern. Es war still. Adil nahm seine Tasse und betrachtete den Dampf, der sich wie ein Flaschengeist emporschlängelte. »Es ist nicht fair«, flüsterte er. »Unser Haus, in dem meine Familie lebte, ist durch eine Panzergranate zerstört worden. Meine Eltern und meine kleine Schwester sind bei Verwandten untergekommen, aber müssen sich dort ein Zimmer teilen. Wenn es Strom gibt, haben wir Kontakt übers Internet. Das letzte Mal habe ich vor 4 Tagen von Ihnen gehört. Und ich sitze hier in Sicherheit mitten in der Natur und kann nichts tun.« Ich nagte an meiner Unterlippe. »Das tut mir so leid. Ich habe Bilder von zerstörten Häusern im Internet gesehen. In Damaskus. Das ist doch da, wo du herkommst.« Adil schob meine Füße beiseite und kreuzte seine Beine zum Schneidersitz. Er seufzte. »Du willst meine Geschichte nicht wirklich hören.« »Hallo, natürlich will ich sie hören, weil du mir wichtig bist. Du lachst zwar, aber eigentlich bist du traurig. Ich weiß nichts von dir. Wer bist du? Woher kommst du? Ich weiß nur das, was Erika über deine Flucht von Ungarn hierher erzählt hat. Aber das reicht mir nicht. Ich möchte alles wissen. Bitte, erzähl mir von dir.« Adil sah mich an. Ein tiefer Kummer breitete sich plötzlich auf seinem Gesicht aus. »Das möchtest du nicht wirklich. Es war sowieso ein Fehler, dass ich mich auf dich eingelassen habe. Ich wollte das auch nicht, aber dann, ich weiß auch nicht.«
Ja, also wir wollen schon die Geschichte wissen oder hören, wie Adil nach Deutschland gekommen ist und was auf seine Familie passiert ist. Und hier triffst du genau die heutige Problematik, auch die heutige Diskussion, was in den Medien stattfindet. Wir sehen diese Bilder, diese zerstörte Häuser, die Menschen, die vielleicht als Leichen dort liegen. Wir sehen weinende Kinder, blutverschmierte Personen, aber wir wissen nicht über diese Personen, wer sie sind und was sie. Ein Beispiel hast du hier in diesem Buch geliefert. Wie authentisch ist diese Geschichte, die du hier lieferst, mit dem, was tatsächlich passiert? Also wie hast du recherchiert oder was hast du da als Vorbild genommen?
Also als Vorbild habe ich natürlich die aktuelle Situation genommen. Wir können uns alle erinnern, was vor allen Dingen in 2015 passiert ist, als knapp 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, als die Grenzen geöffnet wurden. Wir haben miterlebt natürlich, wie die Menschen, ja, wie sie auch fliehen mussten über das Mittelmeer. Sehr, sehr tragisch. Also das hat mich sehr, sehr berührt, dass sich Menschen in winzige Boote quetschen, quasi flüchtend vor dem Tod und dann in Angesicht eines eventuellen halt Ertrinkens, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist furchtbar. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich dort auch hier widerspiegelt und die Adil natürlich irgendwo auch erlebt hat. Er hat es geschafft, aber damit, er ist zwar in Deutschland angekommen, aber damit endet die Flucht nicht. Er ist noch nicht zu Hause angekommen, er muss sich erst integrieren. Und er vermisst seine Familie natürlich. Also er ist mit seinem Herzen bei seiner Familie und es fällt ihm schwer natürlich, sich auf das Leben in Deutschland einzulassen. Obwohl er ein sehr intelligenter Junge ist, er hat sehr gut Deutsch gelernt. Mit Zoe unterhält er sich immer auf Englisch, weil Zoe Englisch als zweite Muttersprache hat. Aber trotzdem, es ist schwer für ihn auf jeden Fall.
Du gehst auch in den Schulen und machst Lesungen und stellst das Buch dort vor. Welche Erfahrungen bringst du mit von den Schulen, also von den Schülern zumindest, wenn du diese Problematik dort ansprichst? Sind die junge Zuhörer, wie reagieren sie auf diese Geschichte oder überhaupt auf diese Situation mit den Flüchtlingen und mit dem Krieg? Siehst du einen Unterschied zu den Erwachsenen oder?
Also ich bin wirklich sehr, sehr überrascht. Geht das? Hört man mich? Ja. Sehr überrascht, dass die Jugendlichen sehr, sehr, oder gar nicht überrascht, also sie sind sehr, sehr offen. Und ich habe letztens in Hattingen gelesen, in der Stadtbibliothek. Dort waren auch sehr viele Schüler mit Migrationshintergrund. Viele haben mir erzählt, was sie selbst erlebt haben, beziehungsweise was die Älteren wiederum, die Eltern erlebt haben. Viele sind hier auch geboren, aber einige gab es, die also auch frisch geflüchtet sind. Ein syrischer Junge war dabei. Sie waren sehr offen, sehr gesprächig und waren fasziniert auch von der gesamten Lesung. Also das hat sie doch sehr berührt.
Okay. Leider geht unser Zeit zu Ende, höre ich mit. Aber vielleicht mal das Wort dem Publikum zu geben. Vielleicht möchte jemand dich jetzt gerade was fragen über das Buch oder über diese Situation. Jetzt wäre die Möglichkeit oder vielleicht im Anschluss ein persönliches Gespräch mit der Autorin.
Ja, gerne. Fragen? Ja, da vorne.
Als Hörbuch ist es noch nicht da, als E-Book leider nur und als gedrucktes Buch, ja.
Ja. Noch andere Fragen? Keine Angst, noch ist Gelegenheit.
Ja, vielleicht kommen die jetzt gleich zu dir alle und fragen dich. Ja, dann bedanken wir uns sehr für diese kurze Einblick in das Buch. Vielen Dank,
Susanne. Ich bedanke mich auch, dass ihr, sie so zahlreich erschienen seid und danke fürs Zuhören.
Aber eine Frage hätte ich vielleicht noch. Ich sehe, dass sehr viele was schreiben. Ist das irgendwas für die Schule oder wäre das ein Bericht über die Buchmesse, über die Erfahrungen, die ihr hier mitbringt? Oder? Ein kurzer Bericht. Okay. Gut. Also Bücher haben wir auch vorne, falls ihr Bücher mitnehmen wollt. Susanne ist bestimmt da auch zum Signieren und wir haben auch Flyer verkauft und falls das nicht alles ausreicht, ihr könnt gerne bei uns am Stand nochmal vorbeikommen. Du hast nochmal eine nächste Buchpräsentation bei uns
um
am Stand.
Um 15 Uhr, genau.
Genau, ja. Das ist in der Halle 4, Dora 109. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.